So, liebe Leute, herzlich willkommen bei Schöner Glauben. Mein Name ist Jason und es gibt noch mal eine Folge. Noch ist nicht Sommerpause. Es ist tatsächlich so, dass es noch ein paar Folgen gibt. Es zum Beispiel jetzt nächste Woche ist geplant, einen ganz tollen Talk mit den Jungs von dem Heilige Scheiße Podcast rauszubringen. Da freue ich mich sehr drauf. Und es sind noch ein paar andere in der Pipe. Aber dann irgendwann wird bald auch eine ausgiebige Sommerpause da sein. Muss man die Akkus ein bisschen aufladen und mir ein paar neue Ideen machen. Bisschen was lesen. Gibt langsam wirklich einen Haufen an Büchern, die demnächst ja noch besprochen werden sollen. Ja, da könnt ihr euch drauf freuen. Aber heute geht's dann nochmal um den Evangelikalismus. Da komme ich gleich zu. Vorab immer wieder der Hinweis darauf, der Podcast ist tatsächlich insofern spendenbasiert, als dass ihr euch da beteiligen könnt. Ja, der Podcast kostet in der Produktion was und das ist ja so ein niedriger, dreistelliger Betrag. Aber da komme ich im Moment alleine für auf. Beziehungsweise es gibt einige, die sich schon daran beteiligen und das freut mich sehr. Das hilft auch, um hier die entsprechende gute Qualität zu liefern und auch in einer großen Regelmäßigkeit hier Inhalte rauszuhauen. Wer mich da unterstützen möchte, kann das gerne über PayPal machen oder über Ko-fi. Die Links in der Shownote. Die Links findet man in den Shownotes. Genau. So, dann Hinweis. Im Sommer gibt's das Freakstock. Das ist immer im ersten Augustwochenende. Und da werde ich dabei sein. Schöner Glauben wird dabei sein. Ich werde da zusammen mit Katharina Haubold einen Workshop machen über mein Buch, über Prozesstheologie. Da wird es um die Frage nach dem Leid gehen, um neue Gottesbilder, um Gebet. Und man kann sich da noch anmelden. Ich glaube, das wird eine wirklich gute Sache, weil das eine ist natürlich, dass das Programm beim Freakstock wirklich spannend ist. Das andere ist aber, dass beim Freakstock einfach unfassbar tolle Leute immer auflaufen. Und da hat man dann mal Zeit zu quatschen und deswegen, ich würde mich freuen, wenn sich viele von euch, die das jetzt hören, da noch anmelden und dabei sind. Das wäre wunderbar. Genau. So, dann, liebe Leute, es hat vor ein, zwei Wochen hat in der Nähe von Hannover in Loccum eine Tagung gegeben. Da gibt's die Evangelische Akademie. Kannte ich bis dahin auch noch nicht, aber die Evangelische Landeskirche in Hannover betreibt da eine Akademie und da gibt's immer mal wieder Tagungen zu unterschiedlichen Themen. Jetzt vor ein paar Wochen war eine Tagung da, die zum Thema Evangelikalismus stattgefunden hat. Und ich durfte auch da sein, ich durfte einen Programmpunkt gestalten zum Thema Postevangelikalismus und es waren eine Menge andere Leute da, unter anderem auch Thorsten Dietz und ja, verschiedene andere, die ich da kennenlernen durfte. Längst habe ich nicht mit allen da sprechen können, aber es hat ganz, ganz viele spannende Inputs gegeben, die mich ja seitdem begleiten. Und ich möchte euch jetzt gerne so ein bisschen in meine Gedanken damit reinnehmen. Was wird jetzt hier keine Zusammenfassung der Tagung? Das geht auch nicht. Das waren 2,5 Tage brutal nerdiger Input. Also das werde ich jetzt hier nicht zusammenfassen können. Aber ich habe da einige Dinge für mich nochmal rausgenommen und die möchte ich nochmal durchdenken und das einfach hier nochmal einbringen und ja, da mal schauen, was das so gibt. Es wird einige, auch hier wieder Shownotes geben, einige Dinge, die im Internet zu finden sind, die zu den Inhalten der Tagung passen. Da sage ich euch dann aber jeweils was zu. So, das Erste, diese Tagung war insofern spannend, als dass sie schon angefangen hat am ersten Tag mit Professor Dr. Gisa Bauer. Da wiederum gibt's direkt einen Link. Gisa Bauer hat nämlich die These aufgestellt, dass der Evangelikalismus eigentlich eine Protestbewegung ist. Und die Argumentation findet man auch, also einmal hat sie eine Habilitation dazu geschrieben, aber es gibt auch einen kürzeren Aufsatz in einem Fahrblatt, das hänge ich euch dran. Da entwickelt sie auch diesen Gedanken. Und ihre Argumentation funktioniert ungefähr so. Sie sagt erstmal, dass wenn man sich die Frage stellt, was ist überhaupt evangelikal, dann kommen häufig so typische Definitionen. Meistens sind das so vier Merkmale, die man dann nimmt. Sie sind immer so ein bisschen abgewandelter Form, aber oft bezieht man sich da auf diesen Historiker Babington, der dann so Sachen gesagt hat wie Bibelfrömmigkeit, Kreuzzentrierung, Aktivismus und persönliche Bekehrung. Das sind so häufig die vier Punkte. Und ich habe Babington tatsächlich selber mal im Original gelesen. Und ist sehr interessant, also er macht das, das lohnt sich wirklich, also das gibt's online auch bei Google Books, kann man sich die ersten paar Seiten da angucken, kostenlos, und da steht eigentlich das Wichtige schon drin, diese vier Merkmale. Und Babington macht das sehr anschaulich, also er erzählt dann zum Beispiel, der vierte Punkt ist bei ihm Aktivismus, und Aktivismus, das wird häufig dann mit Mission wiedergegeben, aber was damit eigentlich gemeint ist, ist, dass die Evangelikalen in den Erweckungsbewegungen, dass die sehr aktiv waren, dass es Leute waren, die teilweise 12, 13, 14 Predigten in der Woche gehalten haben, die wenige Stunden Schlaf hatten und morgens früh aufgestanden sind, die Bibel studiert haben, dann Seelsorge und dann Predigt und Gottesdienste, und die waren einfach unfassbar beschäftigt, die haben einfach ganz, ganz viel gemacht, und das war so eine Sache, die war typisch dafür. Naja, diese vier Punkte, die findet dieser Bauer jetzt aber tatsächlich gar nicht so eindeutig. Also aus einer historisch-wissenschaftlichen Perspektive taugt es zumindest für das deutsche Phänomen, sagt dieser Bauer, eher nicht. Und sie sagt, diese vier Punkte von Babington, die sind eigentlich ganz gut, um die englische Bewegung zu beschreiben. Die deutsche, müsste man nochmal gucken. Sie nennt so verschiedene Probleme. Das eine ist, dass diese Merkmale auch von anderen ChristInnen verwendet werden, die sich aber nicht als evangelikal sehen. Und dann habe ich auch festgestellt, so in der Tagung oder auch darüber hinaus, kann man nämlich noch ergänzen, dass ein Problem auch ist, dass viele Menschen, die man vielleicht als evangelikal sehen würde, weil sie zum Beispiel diese vier Punkte von Babington eigentlich, dass diese Punkte auf sie zutreffen, dass dann aber wiederum Menschen dann sagen, ah, also vielleicht sagt man dann lieber, ja, ich bin eigentlich in der Gemeinschaftsbewegung und sehe mich als evangelischer Christ, aber evangelikal, den Begriff möchte man dann vielleicht nicht so ohne weiteres nehmen. Ist vielleicht jetzt auch eine eher neuere Sache, weil der Begriff evangelikal ja auch mit den US-amerikanischen Trump-Anhängern in Verbindung gebracht wird und auch in Deutschland schon in den Medien sehr stark verrissen worden ist. Also in den letzten 10, 20 Jahren ist eigentlich in den deutschen Medien der Begriff evangelikal ja so ein bisschen wie Extremist genutzt worden. Da hat man dann gesagt, ja, also das, die Evangelikalen, das sind sozusagen die deutschen Taliban. So, und deswegen, wer möchte sich dann schon gern evangelikal nennen? Das ist fast deckungsgleich mit Fundamentalisten. Das möchte man eigentlich nicht. Auch wenn die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel ja gesagt hat, ja, die Evangelikalen, das sind die besonders intensiv evangelischen. Ja, weiß ich nicht. Aber meine Beobachtung ist auch, nur noch ganz bestimmte Evangelikale möchten sich überhaupt so nennen. Und auch das ist dann schon die Frage, also nutzt der Begriff überhaupt noch was? Die Gisa Bauer möchte deswegen lieber von Nonkonformisten sprechen oder meint zumindest, man müsste jetzt andere Begriffe da mal erfinden. So, und diese Debatte hat sie jedenfalls angestoßen. So, sie nennt weitere Gründe. Ein weiterer Grund ist, dass es innerhalb des Evangelikalismus auch Gruppen gibt. Ja, da gibt es ein großes Spektrum, aber dann gibt es in diesem Spektrum eben Gruppen, die sich teilweise gegenseitig den Glauben absprechen. Auch das macht es schwierig, dann von evangelikal zu sprechen. Und wenn man sich das Ganze dann auch historisch anguckt, seit den 60er Jahren, dann merkt man, dass es verschiedene Anliegen und Haltungen zu Themen gibt, die sich im Laufe der Zeit sehr stark geändert haben. Also beispielsweise Thema Frauenordination. Da hat es einfach unterschiedliche Meinungen gegeben und diese Meinungen haben sich geändert. Oder wenn es um die Frage geht, sollte theologische Ausbildung und generell akademische Theologie, sollte es da wissenschaftliche Standards geben? Ja, das sieht heute anders aus. Also da würden wahrscheinlich bei den baptistischen Ausbildungsstellen würden Leute andere Antworten geben als noch vor 30 Jahren. Und wiederum auch, da ist man in Gießen anders unterwegs als sonst wo. Also es gibt da große Unterschiede. Wie sieht's mit Ökumene aus? Also Zusammenarbeit mit anderen christlichen Kirchen, und soll es sowas geben? Soll man sich darum kümmern? Ja, es gab starke Polemik innerhalb der evangelikalen Bewegung, wo gesagt wird, also diese ökumenische Bewegung, das ist ja im Grunde so eine Art abgefallene Weltkirche, die da versucht wird aufzubauen. Da müssen wir uns von distanzieren. So, also Anliegen und Haltung, die ändern sich, und das macht es aus einer wissenschaftlichen Perspektive extrem schwierig, da also den Begriff wirklich zu definieren. Gleiches gilt übrigens auch für theologische Begründungsmuster. Begründungsmuster, die ändern sich nämlich auch. Und deswegen geht Gisa Bauer in ihrer Habil geht sie dahin, dass sie von einer anderen Art und Weise, von einer anderen Sichtweise auf das Thema drauf guckt. Nämlich sie sagt, dass der Evangelikalismus im Kern eine Protestbewegung innerhalb der Kirche ist. Protestbewegungen, also es hat ja ganz viele soziale Bewegungen im letzten Jahrhundert gegeben, Bürgerrechtsbewegungen in den USA oder Frauenbewegungen und so weiter. Und das sind in der Regel Bewegungen, die etwas skandalisieren. Und deswegen ist dann der ausschlaggebende Punkt für so eine Bewegung immer das, wogegen protestiert wird. Also es ist eine Gegenbewegung gegen irgendetwas, was skandalisiert wird. Und Gisa Bauer sagt jetzt, das ausschlaggebende Moment, wogegen die Evangelikalen protestiert haben, ist die liberale Theologie von Rudolf Bultmann. Also, sie spricht dann davon, dass es auch vor Bultmann, vor den 50er, 60er Jahren, hat es verschiedene Gruppen gegeben, verschiedene, was weiß ich, Freikirchen zum Beispiel oder die Gemeinschaftsbewegung, Gnadenauer Verband und die FEGs, die Brüdergemeinden und was es alles gibt. Und das sind alles Gruppen gewesen, die sich inhaltlich unterscheiden. Ja, teilweise spricht man sich gegenseitig den Glauben ab. Es gibt auch inhaltliche Übereinstimmung, das auf jeden Fall. Aber sie sagt jetzt, es hat erstmal, sie nennt diese Gruppen die Trägergruppen. So, und jetzt sagt sie, es hat also in den 50er, 60er Jahren hat es also einen Grund gegeben, warum diese ganzen Gruppierungen sich zusammengefunden haben und für sich gesagt haben, also dieser Begriff evangelikal, der trifft eigentlich ganz gut, was wir sind. So, und deswegen wurden sie zu Trägergruppen. Also sie haben diesen Begriff evangelikal, haben sie getragen und gleichzeitig aber auch eine eigene Identität mit einer eigenen Geschichte gehabt. Und das, was es attraktiv gemacht hat, dass diese Gruppen jetzt den Begriff evangelikal übernommen haben, so sagt Gisa Bauer, ist, dass damals eben die liberale Theologie von Rudolf Bultmann, wir werden noch sehen, ob das jetzt wirklich eine liberale Theologie ist, aber Rudolf Bultmann mit seiner Theologie ist sehr bekannt gewesen in der Zeit, und da hat man sich gegengewandt. Es hat die sogenannte Entmythologisierungsdebatte gegeben, und das hat dazu geführt, dass man dagegen aufgestanden ist. So. Es ist sehr spannend gewesen, weil man da auch sagen kann, da hat's unterschiedliche Beiträge an dieser Tagung gegeben. Unter anderem hat Thorsten Dietz, der ja ein dickes Buch darüber geschrieben hat, über den Evangelikalismus. Thorsten Dietz hat das Buch geschrieben, Menschen mit Mission. Und darin hat Thorsten Dietz eigentlich eine etwas andere Sichtweise. Da komme ich aber gleich nochmal zu. Thorsten Dietz, der geht nämlich diese These nicht mit, dass es eigentlich nur um die, oder vornehmlich um die Bultmann-Debatte gegangen ist. Aber auch, wie gesagt, da komme ich gleich nochmal zu. Ich mache jetzt einmal kurz einen Exkurs. Was hat es überhaupt mit dieser Bultmann-Debatte auf sich? Das hat mir nämlich nochmal wirklich, das fand ich noch einmal spannend, auch um dann selber zu gucken, wie sieht denn das überhaupt aus? Kann ich damit etwas für meine eigene Glaubenssozialisation anfangen? Ist das etwas, was irgendwas neu erklärt? So, Rudolf Bultmann, der ist 1884 geboren und 1976 in Marburg gestorben. Er ist Theologe gewesen, vor allen Dingen in Marburg, auch in anderen Städten, hat in anderen Städten auch studiert. Aber in Marburg dann hat er sich als Theologieprofessor vor allen Dingen auch mit dem Neuen Testament beschäftigt. Er hat in der Zeit der Nazis gelebt, hat sich da der bekennenden Kirche angeschlossen, hat allerdings jetzt keinen offenen Widerstand gegen die Nazis gemacht. Ist jetzt nicht in den offenen Widerstand gegangen und deswegen ist er auch, bis er dann später in Rente gegangen ist, im Amt geblieben. So, und bekannt ist er für die sogenannte Entmythologisierungsdebatte. Und das ist ganz spannend. Man kann da unterscheiden zwischen der liberalen Theologie und der modernen Theologie. Das ist für mich auch sehr nachvollziehbar. Die liberale Theologie, das ist das sozusagen die Lehrer von Rudolf Bultmann, Harnack und Strauss und wie sie alle heißen. Das sind liberale Theologen. Und das, was die gemacht haben, ist, dass sie vor allen Dingen im 19. Jahrhundert, dass sie hingegangen sind und die Bibel mit Hilfe der Geschichtswissenschaft gelesen haben. Ja, historisch-kritische Methode, hat man vielleicht mal gehört. Das ist das, was da entwickelt worden ist. Und die Kernidee ist, dass man mit Hilfe der Geschichtswissenschaft jetzt fragt, was eigentlich ist historisch, was ist wirklich passiert und was sind einfach Legenden und so weiter in der Bibel. So, dass man sozusagen sagt, man hat dann so einen Kern, das ist das, was historisch wahr ist, und dann hat man Legenden und das ist die Schale, und die Schale wirft man weg und man versucht eben dann zu behalten, was der historische Kern jeweils gewesen ist. Und diese Form von liberaler Theologie, die hat, wie gesagt, dann 19. Jahrhundert angefangen. Die ist aber auch darüber hinausgegangen. Kurz eingeschmissen, ich habe beim ersten Studium habe ich eine Staatsarbeit geschrieben, damals über einen Vergleich, die Auferstehung Jesu in der historischen Forschung und in der evangelikalen Literatur und Theologie. Und da im Zuge dessen habe ich mich unter anderem mit der Leben-Jesu-Forschung beschäftigt. So, die Leben-Jesu-Forschung, da hat es in den USA das sogenannte Jesus Seminary gegeben. Es kommt ein bisschen Name-Dropping, aber da waren Leute drin, eben wie Marcus Borg oder Dominic Crossan. Dominic Crossan, der lebt heute noch, Marcus Borg ist gestorben. Und dieses Jesus Seminary, das war so eine Art Konferenz, wo, weiß nicht, vielleicht so 40, 50, 70 Theologen haben sich da zusammengefunden. Ob es auch Frauen waren, weiß ich nicht, aber es waren auf jeden Fall so liberale Theologen. Und die haben da über ihre Forschung geredet, über das, was sie über das Leben von Jesus rausgefunden haben. Und die sind dann die unterschiedlichen Textstellen in den Evangelien durchgegangen und haben dann darüber debattiert, haben ihre Forschung präsentiert, was glaubt ihr, ist das jetzt historisch oder nicht? Und dann haben sie abgestimmt. Und das Ergebnis war, dass sie dann sozusagen so eine Auflistung hatten, was sind jetzt historisch glaubwürdige und was sind historisch nicht glaubwürdige Textstellen. So, also das ist tatsächlich dann so, dass es diesen liberalen Strang, den gibt's auch heute noch. Ich muss sagen, ich fand das immer sehr befremdlich. Also man kann sich ja gerne mit geschichtswissenschaftlichen Methoden an Bibeltexten versuchen. Das finde ich nachvollziehbar. Aber das dann am Ende per Abstimmung zu klären ist, ob dann diese oder jene Bibelstelle wirklich historisch ist, das finde ich schon sehr, sehr schräg. Ich glaube, da gibt's mittlerweile auch andere Ansätze, komme ich aber später nochmal zu. So, aber das wäre eben liberale Theologie. Die sind mit der Frage beschäftigt, historisch ja, nein. Und Kern dessen ist 18. Jahrhundert. So, und das waren die Lehrer von Bultmann. Bultmann, der wiederum ist mit der liberalen Theologie, ist er nicht so glücklich geworden. Groben hat er schon gesagt, ja, man kann historisch arbeiten und wenn man historisch arbeitet, dann kann man dadurch die christliche Verkündigung auch glaubwürdig machen und kann die begründen und belegen und so weiter. Das, also sowas, das gibt's bei ihm auch. Aber grundsätzlich ist er einen anderen Weg gegangen. Und das kann man dann moderne Theologie nennen. Und moderne Theologie, das ist dann bei Bultmann ist es eine Theologie, die auf das Kerygma setzt. Kerygma ist ein Fremdwort für Verkündigung und Predigt. So, was steckt da für eine Idee hinter? Bultmann kommt von der Idee her, dass man, er nennt das denn, die existenzielle Wahrheit, dass man die im Bibeltext suchen muss. Existenzielle Wahrheit, da kann man unterscheiden den Begriff Existenz oder eben einfaches Dasein. Das Dasein, das ist eben so ein gewöhnliches Leben ohne große Tiefe. Aber Existenz, das ist das Leben in Fülle, das, wozu man sozusagen als Christ berufen ist, das Leben im Überfluss, das Leben mit tiefen Dimensionen und so weiter. Und Bultmann glaubt jetzt, dass die Bibel ganz viel über diese Existenz zu sagen hat. Also in der Bibel gibt es existenzielle Wahrheiten. Wahrheiten, die dann auch für alle Zeiten gleich sind. Also Wahrheiten, die wirklich ja fast schon absolut sind auf eine Weise. Göttliche Wahrheiten, biblische Wahrheiten. Jetzt sagt er aber, das Problem ist, dass die biblischen Autoren in einem vorwissenschaftlichen Weltbild gelebt haben und deswegen diese existenziellen Wahrheiten, die in der Bibel ja drin sind, die haben sie in einem vorwissenschaftlichen Weltbild formuliert. Und das nennt Bultmann Mythos. Also Mythos ist im Grunde, ist das eine tiefe biblische, von mir aus zeitlose Wahrheit, die aber eingekleidet ist in ein antikes vorwissenschaftliches Weltbild. So, und jetzt ist das Problem, man kann jetzt nicht mit der historischen Frage, also ist etwas passiert oder ist etwas nicht passiert, kann man jetzt diese biblischen Wahrheiten nicht freilegen und zur Geltung bringen, sondern das, was man machen muss, ist, und das nennt er dann eine Entmythologisierung, man muss interpretieren. Also durch eine Interpretation, die eben auf diese existenziellen Wahrheiten abzielt, kann man jetzt diese existenziellen Wahrheiten wieder zur Geltung bringen. So, und das Programm, was er dafür eben fährt, ist dieses Programm der Entmythologisierung. So, es gibt da so einen spannenden Satz, der aus einer Rede von Rudolf Bultmann kommt. Die Rede nennt sich Neues Testament und Mythologie. Das ist aus dem Jahr 1941. Also aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Damals ist das noch nicht so durch die Decke gegangen, aber ein paar Jahre später hat man sehr, sehr viel über diesen Satz diskutiert. Ich lese dann einmal im Form. Da steht, man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Und wer meint, es für diese Personen tun zu können, muss sich klar machen, dass er, wenn er das für die Haltung des christlichen Glaubens erklärt, damit die christliche Verkündigung in der Gegenwart unverständlich und unmöglich macht. So, also dieses vorwissenschaftliche Weltbild, das ist sozusagen die Welt der Geister und der Wunder. Und jetzt sagt Bultmann, man muss also interpretieren, man muss die existenziellen Wahrheiten daraus freilegen. So, und es ist ganz spannend, die Gisa Bauer, die hat dann weiter erzählt, dass es nämlich in der Zeit von Bultmann dann so eine evangelikale Gegenbewegung gegeben hat. Die nennt sich Bekenntnisbewegung kein anderes Evangelium. Das waren vor allen Dingen, so wie ich das verstanden habe, innerhalb der evangelischen Landeskirche, waren das also Menschen, die mit dieser Bultmannschen Entmythologisierung nichts anfangen konnten, die es hochgefährlich fanden, die glaubten, damit wird der Glaube kaputt gemacht. Und die haben sich dann zu einer Bekenntnisbewegung zusammengefunden. Da war ganz berühmt dann wohl 1966. Da gab es in Dortmund eine riesige Veranstaltung von dieser Bekenntnisbewegung. Müssen mehrere 10.000 Leute da gewesen sein. Also ein großes Ding. Und man ist also sehr stark in Opposition zu Bultmann gegangen. Das ist ganz spannend. Ich werde das auch mal verlinken. Der Spiegel hat dann 1966 ein Interview mit Bultmann gehabt. Ja, das sind 3, 4, 5 Seiten. Also ein langes Interview. das ist überschrieben mit Ist Jesus auferstanden wie Goethe? Spiegelgespräch mit dem Marburger Theologieprofessor Dr. Rudolf Bultmann. Und das lohnt sich tatsächlich, das mal zu lesen. Also erstmal, der Bultmann ist tatsächlich nicht so sehr angefasst gewesen. Er sagt im Grunde, also diese Bekenntnisbewegung da, das lässt mich eigentlich kalt. Mir geht's um die biblische Wahrheit und nicht darum, was die anderen Leute da so sagen. Und in diesem Artikel, da geht der Spiegel jetzt so diese unterschiedlichen Sachen durch. Also zum Beispiel wird dann gefragt, was Bultmann denn darunter versteht, dass Jesus Gottes Sohn ist. Dann sagt Bultmann sowas, die Gottessohnschaft Jesu Christi besteht darin, dass Jesus im Gehorsam gegen Gott als den Vater, wie besonders das Johannesevangelium immer betont, und in Vollmacht das Wort Gottes verkündigte, das uns auch heute noch als sein Wort trifft. So, da merkt man schon, es geht Bultmann sehr stark um diese Verkündigung, also dass das Wort, was gepredigt wird, Menschen heute trifft. Und das geht dann auch weiter, also zum Beispiel wird dann auch gefragt, wie ist das mit der Jungfrauengeburt, da sagt Bultmann dann im Sinne sowas wie, naja, Jesus, die Ursache von dem Leben Jesu ist einfach nicht nur in dieser irdischen Existenz zu finden. So, also so ein bisschen, wie ich sagen würde, eher schwammige Formulierungen. Und wenn man aber dann ein bisschen weiter liest, dann kommt nochmal eine spannende Stelle. Und zwar, die bezieht sich dann nämlich auch auf den Titel dieses Artikels. Da wird nämlich Bultmann jetzt gefragt, was er denn dazu denkt, dass Jesus auferstanden ist. Es habe nämlich ein Buch gegeben und in diesem Buch wurde gesagt, dass für Bultmann die Auferstehung eigentlich nur sowas sei wie die Auferstehung Goethes. So, und dieses Buch, da gehe ich gleich nämlich auch nochmal drauf ein. Das ist nämlich auch an unserer Tagung ist das tatsächlich behandelt worden. Und in diesem Buch, das Buch heißt Alarm um die Bibel, ist von Gerhard Bergmann. Und in diesem Buch geht es tatsächlich nur darum, die Theologie von Bultmann, ja, ich sag mal, zu bashen oder zu kritisieren und zu zeigen, dass das der absolute Ruin des Glaubens ist. Da wird der Glaube kaputt gemacht. Und da gibt's eben folgende Textstelle. Da geht's um die moderne Theologie, für die es keine leibliche Auferstehung Jesu geben kann, weil Jesus nämlich da ins Kerygma aufersteht. Also, und dann zitiere jetzt mal, ist Christus im Kerygma, also in der Verkündigung, in dem Sinn auferstanden, wie Goethe im Rahmen einer über ihn stattfindenden Vorlesung im Hörsaal der Universität bei den Studenten aufersteht. Goethe lebt nicht an sich, Goethe ist tot. So lebt Jesus auch nicht an sich, Jesus ist tot. Bultmann sagt, Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene, begegnet uns im Worte der Verkündigung nirgends anders. Also das ist die Kernkritik, der Kernkritikpunkt hier, dass Jesus nur auferstanden sei, wie Goethe auferstanden ist. So, und ich lese jetzt mal vor, was Bultmann zu dieser Kritik an ihm sagt. Also könnten Sie sich, wenn diese Behauptung zuträfe, ich lese mal die ganze Frage vor. In einem weit verbreiteten Buch wird behauptet, für sie sei Jesus nur auferstanden wie Goethe. Könnten sie sich, wenn diese Behauptung zutreffe, Christ nennen? Jetzt Bultmann. Dass Jesus auferstanden ist wie Goethe, kann man sagen, wenn man Jesu Person und Werk als ein geistesgeschichtliches Phänomen betrachtet. Denn in der Geistesgeschichte bleiben die Personen und Werke großer Männer wirksam und das gilt auch für Jesus. Wenn man aber Jesus als eschatologisches Phänomen versteht und das heißt nach Römer 10, Vers 4, als das Ende der Weltgeschichte, so wie deren Verlauf für die objektivierenden Betrachtungen vorliegen, so besteht seine Gegenwart nicht in seiner geistesgeschichtlichen Wirkung, sondern sie ereignet sich nur jeweils in der christlichen Verkündigung und im Glauben. Wieder der Reporter. An die Auferstehung Jesu zu glauben heißt dann, holt man weiter, sich von der Verkündigung treffen zu lassen und ihr Glauben zu antworten. Dann der Spiegel wieder. In welchem Sinne ist der Glaube an die Auferstehung Jesu das Kriterium dafür, ob jemand Christ ist oder nicht? Bultmann. Der christliche Glaube an die Auferstehung glaubt, dass der Tod nicht das Versinken in das Nichts ist, sondern dass Gott, der ständig der auf uns Zukommende ist, dieses auch in unserem Tod ist. In diesem Sinne ist der Glaube an die Auferstehung das Kriterium dafür, ob jemand Christ ist oder nicht. So, soweit erstmal. Das kann man jetzt nochmal interpretieren. Also meint Bultmann jetzt sowas wie, naja, Auferstehung Jesu meint dann, dass wir sozusagen die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod haben? Da bin ich mir nicht so sicher. Ich habe eher das Gefühl, dass es sowas ist. Gott ist auch in unserem Tod, der auf uns Zukommende. Also so nach dem Motto, wenn du stirbst, dann kannst du, wenn du die Predigt über die Auferstehung hörst, kannst du ein Gefühl haben, dass Gott dir nah ist. So, sinngemäß. Und das ist dann sozusagen die Art von Auferstehungsglaube, die einen Christen auszeichnet. Also sterben im Gewissheit, Gott ist mir nah. Das finde ich jetzt erstmal spannend. Der Bultmann ist in meiner eigenen Glaubensbiografie, ist der, also ich muss sagen, in der Art, wie ich christlich aufgewachsen bin, hat Theologie sehr wenig eine Rolle gespielt. Aber Bultmann, das war tatsächlich schon auch immer so der, wow, vorsichtig, das ist sehr schwierig. So, dann vielleicht einmal noch ein weiterer Vortrag an dieser Tagung, der ging tatsächlich dann über dieses Buch Alarm um die Bibel, also es wurde zumindest da sehr deutlich erwähnt. Und diesen Vortrag hat Matthias Deutschle gehalten. Matthias Deutschle ist Leiter des Bengelhauses, Albrecht Bengelhauses in Tübingen. So, und das Bengelhaus, das ist eine spannende Sache. Ich kannte das vorher nicht. Ich habe mich da jetzt mal reingelesen, was das ist. Und zwar ist es so eine Art studentische Lebensgemeinschaft, also ein Haus, wo viele Studierende leben können. Und so wie ich das verstanden habe, ist es ein Haus, was sozusagen sicherstellen soll, dass Menschen, die vor allen Dingen dann auch Theologie studieren, dass die ein Gegengewicht bekommen, also eine, ich sag mal, eher evangelikale, bibeltreue Prägung und eben sozusagen nicht von dieser Bultmann-Theologie, die dann später ja an den ganzen Unis sich durchgesetzt hat, dass die davon nicht versaut werden. So würde ich es jetzt mal nennen. Und in diesem Zuge hat Matthias Deutschle jetzt auch dieses Buch Alarm um die Bibel vorgestellt, um deutlich zu machen, dass typisch für die evangelikale Theologie und Bewegung ist, dass man sich da stark von diesen Ansätzen von Bultmann abgesetzt hat, dass das sozusagen die Kernidee ist. Und ich habe mir das durchgelesen und ganz viel von dem, was jetzt gerade gesagt worden ist, also die Frage nach Entmythologisierung und die Frage nach, gibt es sowas wie eine existenzielle Wahrheit in der Bibel und so weiter. Das ist da alles behandelt worden in diesem Buch. Im Groben geht es darum, dass man sagt, also die biblische Wahrheit kann nur biblische Wahrheit sein, wenn sie verbunden ist mit einer historischen Wahrheit. Also wenn man trennt existenzielle Wahrheit und historische Wahrheit, dann ist Tod im Topf, das kann man nicht machen. Man muss die Bibel historisch sehen. Und da gibt es dann auf Seite 38 gibt es was Spannendes. Da wird dann eben gesagt, der Glaube darf historisch fragen. Der Glaube kennt durchaus die historische Frage. Erst an dem, was ist geschehen, brennt interessiert. So, und dann eine halbe Seite weiter heißt es dann, die biblischen Aussagen verdienen in Bezug auf die historische Echtheit unser volles Vertrauen. Sie können durch keine bisherige Forschung und Methode erschüttert werden, auch nicht durch die historisch-kritische Forschung. Die Unechtheitserklärung vieler biblischer Texte durch die moderne Theologie gründen nicht in soliden historischen Forschungsergebnissen, sondern sie leiten sich unter anderem aus ihrer bibelfremden, autonomen Philosophie ab. So, das war für mich nochmal sehr, sehr spannend. Also dieser letzte Punkt. Natürlich kannst du historisch fragen, Aber am Ende ist die Bibel historisch vertrauenswürdig. Also ich merke da kommt bei mir so eine Dissonanz. Und da gehe ich jetzt auch mal direkt rein in diesen Punkt, weil ich da direkt merke, das ist bei mir sehr, sehr stark hängen geblieben. Die Argumentation hier ist die, dass man sagt, mit dem modernen Wissenschaftsbild 19. Jahrhundert, das hat wahrscheinlich auch schon davor angefangen mit Descartes, aber im Grunde geht es darum, dass man sagt, die Wissenschaft ist besser darin, die Welt zu erklären, als zum Beispiel die Religion. Und Wissenschaft macht es, indem sie die Welt erklärt, ohne externe Faktoren wie ein Gott. Also die Welt soll innerweltlich erklärt werden und damit ist die Wissenschaft deutlich erfolgreicher gewesen, als es Religion zum Beispiel kann. Und deswegen, so geht man hin und sagt, Wissenschaft würde bedeuten, dass man die Welt ohne Gott erklärt, also nur innerweltlich. Und entsprechend müsste man dieses Verständnis, also dieses wissenschaftliche Weltbild, muss man dann auch bei der Bibelinterpretation mitlaufen lassen. Das ist die Argumentation, die Gerhard Bergmann in Alarm um die Bibel hier führt, die er da kritisieren möchte. Dass er eben sagt, naja, wenn man sozusagen von vornherein sagt, dass sowas wie Wunder und so, dass es nicht geht, weil das ist ja keine innerweltliche Erklärung, sondern ein externes Eingreifen Gottes, dann zerpflückt man die Bibel und dann ist das sozusagen der Tod im Topf. Und dadurch macht man erst die Bibel historisch unglaubwürdig. Also sozusagen nicht durch historische Forschung, sondern die Bibel wird da unglaubwürdig, weil im Grunde eine Vorentscheidung, eine philosophische Vorentscheidung eigentlich schon das Endergebnis vorwegnimmt. So ungefähr. Ich gehe hier direkt einmal rein, weil ich merke, dass das so eine Sache ist, wo ich auch in der aktuellen Diskussion um Postevangelikalismus, Evangelikalismus und so weiter aussteige. Ganz, ganz viel von dieser heutigen Apologetik, also die Verteidigung des evangelikalen Glaubens gegenüber liberale Positionen oder zum Beispiel auch gegenüber Postevangelikalismus oder auch die Versuche, den christlichen Glauben plausibel für Menschen zu machen, die noch gar nicht glauben, ist, glaube ich, immer noch in dieser Bultmann-Debatte oder in der Debatte mit der liberalen Theologie mit drin. Also im Grunde, das, was Gerhard Bergmann ja da macht, ist, dass er beides abstraft. Er straft einmal die moderne Theologie ab, aber eben auch die liberale Theologie. Also diese historische Frage und eben auch diese kerygmatische Entmythologisierung von Bultmann. Bultmann ist ja gar nicht so wahnsinnig stark an dieser historischen Frage interessiert, aber so ein bisschen nimmt er das auf jeden Fall auch mit und sagt, ja, historische Forschung, historisch-kritische Methode ist schon auch wichtig. Dadurch lernen wir ja viel auch den Glauben irgendwie plausibel zu machen. So, das ist ja seine Argumentation. Aber bei Gerhard Bergmann in Alarm um die Bibel wird das alles abgewatscht und das ist der Tod im Topf. Und ich habe das Gefühl, dass in der heutigen Diskussion, dass da genau diese Dichotomie, genau dieses, ist die Bibel wahr oder ist die Bibel nicht wahr, das wird wieder an der historischen Forschung und an diesen Voreinstellungen gemacht. Und ich finde es ganz spannend, weil ich habe ja in meinem ersten Studium nicht Theologie studiert, sondern habe Geschichtswissenschaft studiert. Ich habe das ja schon mal im Podcast erzählt, mein Ding war ja, dass ich, als ich das Abi fertig hatte und dann mir überlegen musste, was studiere ich, dann war ja die große Sache, ich wollte Lehramt studieren, aber Theologie auf gar keinen Fall, weil da hat man mir ja gesagt, da fällst du vom Glauben ab, das macht deinen Glauben kaputt, schwierig. Warum? Historisch-kritische Methode, liberale Theologie wird da gelehrt und das macht deinen Glauben kaputt. So, deswegen habe ich mich damals ja dann entschieden, Geschichte zu studieren und mache dann immer so den ironischen Kommentar. Ich glaube, dass ich in meinem Geschichtswissenschaftsstudium mehr über historisch-kritisches Denken gelernt habe als im Theologiestudium, weil wer hätte darauf kommen können, dass die Historiker die historisch-kritische Methode erfunden haben und nicht die Theologen? Hätte man bei dem Namen historisch-kritische Methode auch drauf kommen können? Naja, aber das wie gesagt, ich komme deswegen da von einer anderen Richtung. So mein theologisches, mein historisches Studium ist ja jetzt nicht aus der, was weiß ich, es ist nicht im 20. Jahrhundert und erst recht nicht im 19. Jahrhundert passiert, sondern ich habe ja 2003 habe ich angefangen zu studieren und da sind konstruktivistische Ansätze wichtig gewesen. Was meint das? Ein ganz zentraler, ganz am Anfang des Studiums wesentlicher Punkt war, dass man Unterschieden hat zwischen Vergangenheit und Geschichte. Man könnte sagen, Vergangenheit, das ist das, was passiert ist. Und Geschichte ist die Rekonstruktion der Vergangenheit anhand von Quellen. Und das bedeutet, Geschichte ist immer eine Deutung. Wenn ich das heute im Geschichtsunterricht durchnehme, dann macht man das zum Beispiel, dass man so steinzeitliche Häuser am Bodensee, da gibt es noch so Baumstämme, die von diesen Häusern übergeblieben sind. So, und anhand von diesen Baumstämmen kann man so ein bisschen rekonstruieren. Ja, da wird ein Haus gestanden haben, das wird so und so groß gewesen sein. Aber was wir zum Beispiel nicht wissen heute, ist, was für Dächer diese Häuser, diese steinzeitlichen Häuser am Bodensee, was die gehabt haben. Und da gibt es unterschiedliche Theorien. Was werden die wohl benutzt haben? Und dann rekonstruiert man das und dann versucht man da Bilder zuzumalen und Versuche und was weiß ich. Aber am Ende ist das alles keine Beweisführung, sondern es ist eine Deutung. Es ist eine Art, wie man sich das erklären kann und wie man denkt, ja, wahrscheinlich ist es so. Aber es ist eben keine unumstößliche, absolute Gewissheit, die man da hat. Und das ist für mich, Geschichtsstudium, ist das völlig normal gewesen. Ja, dass man immer gesagt hat, wir haben historische Quellen, die deuten wir, die werten wir auch aus, aber man hat jetzt nie eine absolute Erkenntnis. Man hat jetzt nie eine unumstößliche geschichtliche Deutung, sondern wie wir Geschichte deuten, das hängt immer von unserem Kenntnisstand ab, von den Quellen, die wir zur Verfügung haben. Es hängt von unserem Weltbild ab, es hängt von unserer Verortung ab. Das ist ein ganz wichtiger Punkt immer gewesen. Was ist eigentlich meine eigene Geschichte, meine eigene Position in den Fragestellungen, die da eine Rolle spielten und so weiter. Und als ich dann mich jetzt zum Beispiel auch im Kontext von dieser Tagung dann nochmal in diese Bultmann-Debatte eingearbeitet habe, da ist für mich deutlich geworden, dass diese Art, über Geschichtswissenschaft zu reden, dass es mir total fremd ist. Also sowohl die liberale Seite, oder von mir aus auch die moderne Seite und auch die evangelikale Seite, die sind extrem stark in so einem ganz, ganz positiven Geschichtsbild aufgewachsen. Also die sind davon ausgegangen, dass wenn du ein bisschen historische Forschung machst, dann kannst du eben sagen, ob etwas wahr ist oder nicht. Und die Evangelikalen, die werden eben dann gesagt haben, naja, so ein bisschen historisch fragen können wir auch, aber am Ende muss das Ergebnis eben sein, dass alles, was in der Bibel ist, dann wahr ist. Versus die liberale Theologie, die dann gesagt hat, also wir doktern jetzt mit der Geschichtswissenschaft ein bisschen rum und können dann aber auch mit Bestimmtheit sagen, was dann wahr ist und was nicht. Und wahrscheinlich kommen wir zu einem Ergebnis, dass ganz, ganz viel nicht historisch ist. Und ich merke, mit meiner geschichtswissenschaftlichen Prägung komme ich da nicht mit. Weil ich sagen würde, also so eine Gewissheit, wie ihr habt, sowohl, dass ihr sagt, es ist alles historisch glaubwürdig, oder dass man sagt, also fast nichts ist historisch glaubwürdig. Da würde ich sagen, also mit dem heutigen Stand von Geschichtswissenschaft würde ich sagen, das lässt sich geschichtswissenschaftlich gar nicht verantworten. Also als Historiker kann ich gar nicht hingehen und kann da eine vollmundige Behauptung zu treffen. Sondern wahrscheinlich müsste man eher sowas sagen, es gibt Dokumente, aber wir können so wahnsinnig viel, können wir hinter diese Argumente, diese Texte gar nicht gehen. Wir können einfach nur die Texte nehmen, wie sie sind, aber eine historische Glaubwürdigkeit hinter diesen Texten, schwierig, schwierig. Und ich habe auch den Eindruck von dem, wie ich im Geschichtsstudium mit Quellen umgegangen bin, waren das auch gar nicht die Fragen. Also wenn wir da so diese griechischen Texte von Herodot gelesen haben, dann ist gar nicht so sehr die Frage gewesen, ist das jetzt wirklich so passiert? Sondern wir haben versucht rauszuarbeiten, was möchte dieser Text überhaupt sagen? Welche Welche Vorstellungen sind da drin? Wir haben ganz viel das dahingehend analysiert, was da für Informationen aus den Quellen sich ableiten lassen. Aber die Frage, ob das jetzt wirklich so passiert ist oder nicht, boah, schwierig. Da ist man dann als Historiker sehr, sehr zurückhaltend gewesen. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass diese Frage nach der historischen Glaubwürdigkeit, das ist am Ende eine Frage des Glaubens maximal. Aber man kann es eben nicht per Geschichtswissenschaft sicherstellen. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Also wenn heutige Evangelikale sagen, dass das, was in der Bibel da drin steht, dass das hundertprozentig so passiert ist, dann ist es keine Aussage, die man geschichtswissenschaftlich treffen soll, sondern es ist einfach, ich glaube das, also muss es so sein. Kann man machen, aber ich habe da die Frage, ob es da nicht bessere Herangehensweisen gibt. Also mein Ansatz wäre heute da tatsächlich mehr, dass ich sage, diese Frage nach der historischen Glaubwürdigkeit, die lässt sich nicht entscheidend beantworten. Wir haben keine Zeitmaschine, wir können es nicht beweisen. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, gibt es da einen anderen Ansatz? Und jetzt könnte man gucken, also ist dann nicht genau das, was der Bultmann gemacht hat, ist das nicht genau der Punkt? Also dass man eben sagt, wir gucken jetzt, die Bibeltexte haben eine Botschaft, diese Botschaft muss verkündigt werden, die muss gepredigt werden und die Predigt muss Menschen treffen. Und dieses Ereignis, die Predigt trifft Menschen, das ist etwas, was Kraft hat, was Menschen verändert. Und grundsätzlich bin ich da nicht weit weg von. Ich finde das eigentlich nicht verkehrt zu sagen, dass man so vorgeht. Ich würde sagen, dass mir vielfach Bultmanns Ergebnisse der existenziellen Predigt oder der kerygmatischen, also dieser Verkündigung, dass das deutlich zu leid ist. Das ist irgendwie Religion auf Sparflamme. Und deswegen finde ich das schwierig. Aber von der Grundidee zu sagen, nee, da sind schon Wahrheiten drin, die heute verkündigt werden müssen und das bewirkt etwas im Menschen, das finde ich durchaus plausibel. So. Auch die Idee von Mythos. Also Mythos, das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Mythos ist ja, kommt sehr, sehr schlecht weg. Auch in diesem Buch hier Alarm um die Bibel. Da wird dann im Grunde gesagt, also das Kapitel, wo dann über die Entmythologisierung gesprochen wird, das nennt sich dann die Entfabelung der Bibel und soll dann im Prinzip sagen, dass Bultmann der Bibel ja nicht einfach nur den Status eines Märchens zuspricht. Also die Bibel sei nicht oder sei nur wahr, so wie ein Märchen wahr ist. Und dann sagt Bergmann eben, ja, man muss aber sagen, nee, das ist historisch wahr und deswegen hat es Kraft. Ich würde eben sagen, Bultmann benutzt Mythos nicht so, sondern da geht es ja schon um biblische Wahrheiten, die weit mehr als Märchen sind, so in meinem Verständnis. Ich würde halt sagen, dass das, was man hier betonen müsste, ist, dass Gott heute noch spricht. Also, dass das, was durch Bibellesen, durch Predigt und so weiter entstehen kann, dass das ein reales Sprechen Gottes ist. Und eine Kraft hat, die Menschen verändern kann. Und ich würde das aber eben nicht daran festmachen, dass ich sage, die Bibel hat Kraft oder die Predigt hat Kraft, weil das, was in der Bibel steht, früher passiert ist, sondern ich würde vor allen Dingen dahingehend, dass ich sage, dass das, was, also dieses Sprechen Gottes im Hier und Jetzt, dass das Kraft hat, weil es sich bewahrheitet. Also nicht die geschichtswissenschaftlichen Methoden machen deutlich, dass dieses Glaubensding Kraft hat, sondern das, was sich heute ereignet dadurch. Dass Menschenleben verändert werden, dass Menschen eine Gottesbegegnung haben, dass Menschen im Hier und Jetzt transformiert werden. Das, finde ich, ist der Beleg dafür, dass in dem biblischen, so ob man es jetzt Mythos nennt oder wie auch immer, dass in der Verkündigung, dass da Gott am Werk ist. So würde ich das eher formulieren. Ich glaube, dass ich ein großes Unverständnis darüber, dass man über Geschichtswissenschaft oder Apologetik versucht, da etwas sicherzustellen, eine biblische Wahrheit sicherzustellen, wo ich eben denke, das kann doch Geschichtswissenschaft gar nicht. Und ich würde auch sagen, die Bibel selber geht ja eher den Weg, dass sie sagt, dass die Verkündigung des Evangeliums, dass die durch das Wirken des Geistes im Hier und Jetzt sich als wahr erweist und als kraftvoll erweist. So, das wäre so ein bisschen mein Punkt. Genau, und deswegen, ich glaube, dass es da so ein Fokus, dass man das verschieben könnte, nicht so sehr Apologetik betreiben, also den Glauben durch Logik oder eben durch irgendwelche geschichtswissenschaftlichen Forschung versucht sicherzustellen, sondern zu sagen, also wenn, dann muss es das Reden Gottes im Hier und Jetzt sein, was Menschen trifft und was Menschen Hoffnung macht. Genau. Plus, dass ich sagen würde, es braucht Ansätze, die ein bisschen weiter gehen als das, was Bultmann in seinem Weltbild da noch formulieren kann. Also wenn Auferstehung nur bedeuten würde, dass Menschen im Angesicht des Todes sich besser fühlen können, weil sie glauben, dass Gott da ist, das mag wertvoll sein, aber ich glaube, dass es mehr sein kann. Und deswegen würde ich mich für eine Art des Glaubens aussprechen, die in der Hinsicht mutiger ist und die mehr zu sagen hat als so eine eher seichte Vertröstung. Da kann ich nämlich dann tatsächlich die Kritik von Bergmann ganz gut verstehen, die eben sagt, also das ist ja auch ein blutleerer Glaube. Da passiert ja nicht viel. Genau. So, das wären jetzt erstmal meine Gedanken zur Bultmann-Debatte und um die Frage, inwiefern das jetzt ein Kickoff für die evangelikale Bewegung in Deutschland gewesen ist. Und mein Kommentar dazu, inwiefern das jetzt alles für mich heute relevant ist. Da konnte ich auf jeden Fall ein paar Aspekte mitnehmen. Das war für mich wirklich gut. Jetzt gibt's ja noch die Gegenthese von Thorsten Dietz. Also nochmal für die Gisa Bauer von der Uni Köln ist eben diese Bultmann-Debatte das Kick-off-Moment. Und Thorsten Dietz sagt jetzt, er nennt das in seinem Buch Menschen mit Mission, spricht Thorsten von einer Abwehrbewegung. Und er nennt da verschiedene Dinge. Er nennt da unter anderem auch eben diesen Liberalismus, also die Liberalisierung in der Theologie. Das ist für ihn auf jeden Fall auch ein Punkt, den er sieht. Also auch dieses 1966, diese Bekenntnisbewegung, kein anderes Evangelium. Aber er sieht auch andere Punkte. Er sieht unter anderem nämlich auch die Öffnung für Reformbewegungen, dass das, oder vielleicht auch eher die Auseinandersetzung mit Reformbewegungen, dass das in den 50er, 60er Jahren ein gesellschaftliches Thema ist. Das drösel ich gleich auch nochmal auf. Und dann sagt er aber auch die Evangelisation von Billy Graham, dass das extrem entscheidend gewesen ist und damit aber ein Einfluss der US-Evangelikalen. Billy Graham, das wurde auf der Tagung auch nochmal sehr schön deutlich gemacht. Billy Graham ist ja nach Deutschland gekommen und hat da Großveranstaltungen gehalten. Das ist, meine ich, 1955, 1956 und in den 60er Jahren gewesen. Und Billy Graham hat da Stadien voll gehabt. Also er hat in Düsseldorf, hat er da gepredigt vor Zehntausenden. Und ich meine, dass es dann in den 60er Jahren war, dass es dann so eine Situation gegeben hat, wo Billy Graham dann so einen Bekehrungsaufruf gemacht hat und dann gesagt hat, liebe Leute, bekehrt euch. Und wenn ihr euch bekehrt habt, dann become part of an evangelical church. Und jetzt war die Frage, wie der Übersetzer das übersetzen würde. Also würde er sagen, und werdet jetzt Teil einer evangelischen Kirche, sprich werdet Teil der evangelischen Landeskirche. Und da war klar, na, das ist nicht der Spirit, den Billy Graham darüber bringen will. Und dann hat sich der Übersetzer wohl spontan dann entschieden zu sagen, also werde Teil einer evangelikalen Gemeinde. Und damit ist im Prinzip der Begriff evangelikal so eine Art Wortneuschöpfung gewesen, was es so im Deutschen noch nicht gab. Und dann ist es aber eben in der Welt gewesen und so konnten dann eben die verschiedenen, Gisa Bauer sagt ja Trägergruppen, also diese verschiedenen Gruppen dann einen Begriff finden, hinter dem sie sich positionieren und wo dann auch später die Evangelische Allianz Deutschland dann das Sammelbecken wurde, da wo dann diese ganzen unterschiedlichen Strömungen alle zusammenfinden konnten. So, und für Thorsten Dietz ist dann aber eben liberale Theologie, also der Protest gegen die liberale Theologie ist das eine. Nebenbei, Gisa Bauers Habilitation ist tatsächlich von Thorsten auch gelesen worden und der hat das in seinem Buch auch eingearbeitet, findet man auch in den Literaturhinweisen. So, dann also diese Evangelisation von Billy Graham und diese Spiritualität von Billy Graham, das hat auch sehr großen Anklang gefunden und da ist ja dann auch so ein bisschen die Idee, auf der einen Seite, Billy Graham stand immer dafür, wenn es um das Evangelium geht, dann mit unterschiedlichen Leuten zusammenzuarbeiten. Also zum Beispiel auch die Pfingstler, die Charismatiker, die hat er mit ins Boot geholt. Und dann auch Technik einsetzen, also sei es jetzt sowas wie Lautsprecher oder Fernsehen, Radio, all das sollte eben eingesetzt werden für das Evangelium. Große Veranstaltungen, all das. So, und das hat gut gezogen. Der Gerd Bergmann, von dem ich gerade erzählt habe, der dieses Buch geschrieben hat, Alarm um die Bibel, der ist übrigens auch mit Billy Graham auf Predigtreisen gewesen. Die haben das teilweise wohl auch zusammen gemacht und der Gerhard Bergmann ist auch einer gewesen, der diese Zeltmissionen mitgemacht hat. Das ist tatsächlich auch etwas, was ich in meiner Jugend auch mitbekommen habe, Zeltevangelisationen. Also wo es dann in so einer Stadt ein riesiges Veranstaltungszelt gab und dann hat es einen Prediger gegeben, der das Evangelium verkündet hat und ganz viele Leute sind dann gekommen und man hat seine Freunde und Arbeitskollegen eingeladen, damit die dann in so einem Zelt dann das Evangelium hören. Das war dann auch Teil dessen. So, und dann aber auch die Öffnung für Reformbewegung. Das war ein Thema. So, da verweist Thorsten Dietz in seinem Buch auf ein anderes Buch, nämlich Kristen Dumas. Die hat ein Buch geschrieben, Jesus and John Wayne. Finde ich ein unfassbar spannendes Buch. Ich habe es gelesen. Und da Kristen Dumas, die macht eben auf, dass für den amerikanischen Bereich, dass es da verschiedene Modernisierungsschübe gegeben hat. Also man kann das an Race, Gender und Class, also die Frage, die Bürgerrechtsbewegung, in der es um Rassismus gab, die feministische Bewegung, Gleichberechtigung der Frau und dann eben also Klassismus, wo es dann eben um soziale Gerechtigkeit ging. Diese drei großen Bewegungen, die hat es 19. Jahrhundert gegeben. Und der Evangelikalismus ist skeptisch gegenüber diesen Modernisierungsschüben gewesen. Das macht Jesus und John Wayne extrem gut deutlich. Ein Beispiel, was mir sehr, sehr hängen geblieben ist, ist der Antifeminismus, der im Evangelikalismus damals eine große Rolle gespielt hat. Und die Argumentation ging ungefähr so, dass man gesagt hat, es hat den Vietnamkrieg gegeben. Und den Vietnamkrieg haben die Amerikaner verloren. Und da hat man sich in der Politik dann überlegt, also wie konnte das sein? Und hat dann ein Männlichkeitsbild dafür verantwortlich gemacht, was durch den Feminismus geprägt war. Nämlich ein Männlichkeitsbild, was eben schwach ist, was ohne Gewalt und so weiter. Und hat dann gesagt, es muss einen politischen Wandel geben, wo eben ein anderes Männlichkeitsbild, ein Männlichkeitsbild der Dominanz, der Stärke, der Durchsetzungsfähigkeit und so weiter, das musste geprägt werden, damit Amerika nicht nochmal einen Krieg verliert. Und Kristen Dumas zeichnet in Jesus und John Wayne sehr eindrücklich nach, wie genau dieser Move, dass man eben wieder ein dominantes Männlichkeitsbild haben möchte. Das wird im Evangelikalismus mitgenommen und sich da also für einen Maskulinismus und für einen Autoritarismus da wird sich stark gemacht. So, und parallel ist das aber eine Zeit, in der ja seit den 60er Jahren andere Werte dann in der Gesellschaft sich eher breit gemacht haben. Also diese 68er-Bewegung, die ja von den USA dann auch rübergeschwappt ist nach Deutschland, diese Hippie-Bewegung, Woodstock, dieses große Festival, da sind ja andere Werte, die da breite Verbreitung gefunden haben. Also da geht's dann um sexuelle Selbstbestimmung. Da geht's ganz stark um anti-autoritäre Erziehung. Und in Deutschland dann eben auch stark um Antifaschismus. Die Umweltbewegung kommt dann, die Anti-Atomkraft-Bewegung und eben die Frauenbewegung. Das sind alles Themen, die dann in den 60ern hochkommen. Und Thorsten Dietz sagt dann, und die evangelikale Bewegung ist skeptisch, also ähnlich wie Christen Dumas, ist skeptisch diesen Modernisierungsschüben gegenüber und findet auch darin eine Art, und dann ist man wieder bei der Protestbewegung, eine Art Identitätsmerkmal der Abgrenzung. Ja, und genau, bei Thorsten Dietz ist es dann eben die Abwehrbewegung gegen diese unterschiedlichen Bewegungen, die es da gerade gibt. Und jetzt auch da, ich habe mir dann wieder Gedanken gemacht, also wenn das so ist, wenn die Kernidee von Evangelikalismus diese Abwehrreaktion ist gegen Antifeminismus und gegen Feminismus, gegen so, also das, was ich gerade alles aufgezählt habe. Inwiefern erklärt mir das eigentlich meine eigene Vergangenheit? Und ich glaube, dass da schon sehr, sehr viel drin ist. Also, dass ich das aus meiner evangelikalen Prägung sehr stark auch kenne. Eben diese Abwehrhaltung gegen unterschiedliche Bewegungen in Deutschland. Und ja, das ist natürlich dann auch verbunden mit den USA. So, natürlich habe ich mich da rausentwickelt. Also ich bin eben nicht mehr in einer Umgebung, die antifeministisch tickt. Ich lerne sehr stark von feministischer Literatur und von FreundInnen, die feministisch ticken. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und all diese Dinge, die versuche ich ja heute stärker zu durchdringen, die versuche ich stärker auch, ja, ich versuche das zu reflektieren, was dann meine eigene Prägung ist und wie das weitergeht. Und jetzt würde ich aber gerne noch einen draufsetzen, weil das ist ja im Prinzip jetzt so sehr stark die Frage nach dem Anfang des Evangelikalismus. Und das habe ich, glaube ich, ich meine, das ist ja auch Teil von dieser postevangelikalen Bewegung, dass man das reflektiert und dass man da Therapie macht und Bücher drüber liest oder schreibt und im Podcast sich darüber austauscht. Das ist ja genau das, dass man diese Bewegung dann auch kritisch sieht. Und jetzt möchte ich aber noch einen draufsetzen. Und zwar ist nämlich die Frage, was ist eigentlich in der aktuellen Zeit? Wie sieht es heute aus? Und das ist jetzt nicht mehr Teil von der Tagung, also das ist jetzt nicht mehr in der Tagung thematisiert worden, aber es schließt, finde ich, ziemlich gut an. Und zwar möchte ich eingehen auf einen Podcast von Stefan Jüthe und Manuel Schmid. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ich höre Ausgeglaubt immer noch und finde es ganz gut. Und zwar haben die vor einigen Wochen eine Folge rausgehauen, ungefähr mit dem Titel, warum wir uns nicht auf eine Wahrheit einigen können. Und da haben Sie eine spannende These, die ich gerne hier auch mit diskutieren möchte. Die These von Stefan und Manuel, die funktioniert ungefähr so, dass sie sagen, dass der Evangelikalismus möglicherweise in der Postmoderne angekommen ist. Und das erklären sie so, das schließt so ein bisschen eben an diese ganze Bultmann-Debatte und Moderne und liberale Theologie und so weiter an. Und zwar machen Stefan und Manuel da diesen Dreischritt auf, dass sie sagen, es gibt einmal ein prämodernes Weltbild, ein modernes Weltbild und ein postmodernes Weltbild. Und diese unterschiedlichen Weltbilder, die haben jeweils auch eine, meine Worte jetzt, Plausibilisierungsstruktur. Also prämodern bedeutet, dass man bestimmte Wahrheiten übernimmt, weil sie von Autoritäten festgelegt werden. Das könnte jetzt sein, dass das der Pastor ist. Oder es kann eben sein, dass das der Papst ist. Oder ein bestimmter Theologe oder was auch immer. Aber wenn, oder wahrscheinlich im Mittelalter wird es dann auch irgendein Fürst, irgendein, was weiß ich. Also, eine Autoritätsperson legt eine Wahrheit fest und das übernimmt man. Und die Plausibilisierungsstruktur ist dann, dass man sagt, ja, das ist eben die göttliche Ordnung. Da gibt es also Leiter, es gibt Würdenträger, Amtsträger und denen habe ich als ganz normaler Gläubiger habe ich zu folgen. Und deswegen die Plausibilisierung von Wahrheit funktioniert so, dass man eben Rückgriff auf die Tradition oder auf das Lehramt dann eben nimmt. Und wenn man es konkret macht, also wenn man sozusagen in der Diskussion ist und die Diskussion gewinnen will, dann sagt man aber Amtsträger XY hat doch gesagt und wenn der das gesagt hat, dann stimmt das eben. So, und dann sagen sie, es gibt auf der anderen Seite, gibt es eben die moderne Weltsicht. So, und das ist so ein bisschen wie Popper, ne? Also man kann sich der Wahrheit möglichst gut annähern, indem man diese Debattenkultur hat oder dieses wissenschaftliche Prinzip von verifizieren und falsifizieren. Also, wenn man wissenschaftliche Methoden nimmt, dann kann man der Wahrheit schon ziemlich nahe kommen. Und da ist dann eben aber die Plausibilisierung ist jetzt nicht mehr der Rückgriff auf die Tradition, sondern das, was es jetzt braucht, ist das beste Argument. Man hat dann auch wieder Experten und diese Experten, die diskutieren, die müssen ihre Gedanken logisch darlegen. Und dann ist eben das beste Argument, das ist dann eben ja, die Plausibilisierung, also im Grunde so eine Art Objektivierung von Erkenntnis und konkret würde das wiederum heißen, man macht jetzt einen Rückgriff auf Forschung, auf Experiment oder auf Studien. So, also wäre dann sozusagen, wenn man jetzt in der Diskussion ist, dann ist eben die Plausibilisierung, dass man sagt, also ein berühmter Forscher, führender Forscher XY hat das und das gesagt und deswegen ist das nachvollziehbar. Oder dass man eben sagt, ein berühmter Theologe hat das und das rausgefunden und deswegen. Oder dass man von mir aus auch selber sagt, also ich finde, das ist so und so, weil ich eben nachgedacht habe und das sind hier meine Argumente und solange wie du diese Argumente nicht widerlegen kannst, so und so. Das wäre also eine moderne Weltsicht. Und dann sagen Stefan und Manuel, dass es eine postmoderne Weltsicht gibt. So, Postmoderne, da sind wir jetzt bei Michel Foucault, bei Derrida und so weiter. Denn Postmoderne haben jetzt rausgefunden, dass diese wissenschaftliche Methode oder dieser wissenschaftliche Diskurs, dass der so wahnsinnig objektiv manchmal gar nicht ist, weil da geht's eigentlich nämlich dann auch um Fragen der Macht. Also, wer darf denn eigentlich in diesem wissenschaftlichen Diskurs was sagen und wer darf da nichts sagen? Wer wird denn da eigentlich mundtot gemacht? Über was wird geforscht? Was wird nicht geforscht? Und dann kommt eben dieser philosophische Begriff Dekonstruktion ins Spiel. Also, dass man sich eben diese Machtverhältnisse anguckt und dann anfängt, Wahrheitsansprüche zu relativieren, beziehungsweise auch mit Brille dieser Machtdynamiken dann zu analysieren. Also das große Stichwort da ist dann eben Diskursanalyse. Also dass man sich nicht nur mit den wissenschaftlichen Fragestellungen auseinandersetzt, sondern sozusagen nochmal von oben drauf guckt und dann eben sagt, was ist denn jetzt eigentlich, was betrifft denn jetzt eigentlich diesen Diskurs an sich? Wo sind denn da Machtdynamiken, die auf die Wahrheit und die Wahrheitsfindung Einfluss nehmen? So, also Diskursanalyse. Und so, das Ganze hat natürlich dann auch so einen gewissen popkulturellen Drive. Ich erinnere mich noch, dass irgendwann in meiner Jugendzeit ging dann dieses Big Brother fing an, also eine TV-Serie, in der Menschen dann in so einem Container gelebt haben und dabei gefilmt worden sind und dann, ja, wie auch immer. So Dschungelcamp-Vorgänger sozusagen, Big Brother. Und damals war das große Motto dann, leb so, wie du dich fühlst. Und das wird häufig auch mit Postmoderne in Verbindung gebracht, dass man sagt, Postmoderne, das ist dieser Relativismus, dieser Hyperindividualismus. Es hat früher mal ein Buch von einem christlichen Apologeten gegeben, Josh McDowell, der hat das Buch genannt, Die neue Toleranz. Ja, das ist diese Idee die da beschrieben wird, eine Sache kann für dich wahr sein, aber dann muss sie noch nicht für mich wahr sein. Und deswegen jeder hat seine eigene Wahrheit. So, das ist so ein bisschen dieses popkulturelle Verständnis von Postmoderne. Ja, jeder hat seine eigene Wahrheit und niemand kann jetzt sagen, dass das die absolute Wahrheit ist, weil jeder hat ja seine eigene Wahrheit. So, also das wäre die Postmoderne. So, das Ganze kann man dann weiterdenken, wie das nämlich heute aussieht. Und da bin ich ein bisschen nämlich anderer Meinung. Also ich glaube, dass dieser Relativismus der 2000er Jahre, jeder hat seine eigene Wahrheit, dass sich das heute ein bisschen anders darstellt. Also die Postmoderne hat sich aus meiner Sicht weiterentwickelt. Und da würde ich Manu und Stefan so ein bisschen widersprechen. Also ich würde eben nicht sagen, dass Postmoderne heute bedeutet, jeder hat seine eigene Wahrheit, sondern ich würde sagen, so ein bisschen Stichwort alternative Medien. Heute geht's nicht so sehr darum, dass man so tolerant ist mit den Meinungen von anderen. Diese Toleranz, die ist, glaube ich, ein Gerücht, das gibt's heute nicht mehr. Sondern heute ist es viel stärker so, würde ich sagen, postmodern ist, dass man in den sozialen Medien oder in einer alternativen Medien, in der Öffentlichkeit jedenfalls, dadurch einen Wahrheitsanspruch legitimieren kann, indem man die andere Position schlecht aussehen lässt. Also man braucht eine Form von Pointe. Vielleicht braucht man sowas wie Hate Speech oder sowas. Und ich würde sagen, in unserer Postmoderne ist deswegen die Plausibilisierung, ist eben sozusagen das Reaction-Video. Also wenn ich in sozialen Medien ein Video hochladen kann, was ein anderes Video verreißt und Leute lachen darüber und es geht viral und ich habe eine extreme Reichweite, dann ist das plausibel. Das ist das, was sich am Ende an Idee durchsetzt. So sieht man bei der AfD. Die AfD schafft es wunderbar, dass sie den politischen Gegner schlecht aussehen lässt. Da hilft aber nicht mehr das bessere Argument, sondern Reichweite plus Pointe oder Hate Speech, je nachdem. So. Und jetzt, warum haben Stefan Jütte und Manuel Schmid das aufgenommen? Sie haben dann am Beispiel eines Podcasts, Jana und Jasmin, in Zeiten wie diesen, haben sie versucht deutlich zu machen, dass Evangelikalismus heute gar nicht prämodern ist, wie man vielleicht manchmal denken könnte, sondern dass Evangelikalismus in Wirklichkeit postmodern ist. Und diese These finde ich tatsächlich extrem spannend und möchte das insofern auch weiterdenken, als dass ich glaube, dass bei der Frage, ob Evangelikalismus prämodern oder postmodern oder modern oder wie auch immer ist, dass da eben diese Internethandhabung, diese Internetkommunikation, dass die extrem entscheidend ist. Also bei Manuel und bei Stefan, da ging es dann sehr stark darum, dass es bei Jana und Jasmin so eine rhetorische Figur gibt. Also wir beziehen uns auf die Bibel. Das wird dann als These so in den Raum gestellt. Und dann kommen aber eigentlich ganz viele eigene Meinungen. Und es kommt eben nicht so, wir gucken jetzt mal in die Bibel von vorne bis hinten und machen Bibelstudium und legen das aus und ziehen dann unsere Meinung daher, sondern dieser Satz, wir glauben, dass es eine Wahrheit gibt und das ist eben in der Bibel zu finden. Das wird als rhetorische Figur, als so eine Art Performance wird das dann dargestellt und wird postuliert. Und das verschleiert aber im Prinzip nur eine Form von Geltungsanspruch. Und dieser Geltungsanspruch ist ein sehr individueller Geltungsanspruch. Ich fand es interessant, dass Tobias Teichen vom ICF München, der hat in der Predigt vom letzten Sonntag, glaube ich, einen ähnlichen Satz gesagt, ganz am Anfang seiner Predigt. Da sagt er sowas wie: Was der Pastor sagt, das kannst du über Bord werfen, ist egal, aber du musst eben nach Hause gehen und du musst den Heiligen Geist fragen und der muss dir das sagen. Und das ist dann eben für ihn das Verständnis von christlicher Mündigkeit. Also, dass du vom Heiligen Geist dir sagen lässt, was Sache ist. Und da könnte man vielleicht auch sagen, ja, ist das nicht am Ende auch eine Art von Geltungsanspruch, der so eine Art Performance dann hat, also bestimmte Sätze, die man dann als Legitimierung formulieren kann. Gott hat mir gesagt, der Heilige Geist hat mir gesagt, in der Bibel, ich glaube an das, was in der Bibel steht und so weiter. Und dann, was dahinter kommt, sind aber eigentlich eher eigene Meinungen, die aber nicht als solche gekennzeichnet werden. Könnte man so argumentieren? Und ich würde eben sagen, dass der diskursanalytische Blick sozusagen, ja, also in der Postmoderne, die Postmoderne kann man analysieren durch Diskursanalyse, und da würde eben, da würden eben diese Fragen nach Macht würden eine Rolle spielen. Und das könnte man bezogen auf den digitalen Bereich eben sagen, dass das, was im Digitalen etwas plausibel erscheinen lässt, das ist eben die Reichweite. Die Reichweite, das ist das, was im Digitalen ein Machtanspruch ist, was machtvoll ist. Und diese Machtdimension, die verleiht eben einer Aussage einen Wahrheitsanspruch. Und so würde ich drauf gucken. Und jetzt schlage ich den Bogen zu Thorsten Dietz und zu Gisa Bauer. Also wenn es so ist, dass die evangelikale Bewegung in ihrer, zumindest wenn man es auf Deutschland anguckt, dass sie einen sehr wichtigen, zu einem sehr wichtigen Teil eine Protestbewegung ist. Ja, Thorsten Dietz sieht das nochmal ein bisschen anders, der gewichtet ja dann den amerikanischen Einfluss stärker, und der sagt auch, man kann schon auch eine Kontinuität zu den Erweckungsbewegungen 18., 19. Jahrhundert eben ziehen, geschenkt. Aber ich glaube, dass diese Abwehrhaltung gegen Modernisierungsschübe, da sind sich, glaube ich, Thorsten Dietz und Gisa Bauer durchaus einig. Und wenn das aber ein zentrales Moment ist in der Entstehung und in dem Zusammenfinden der evangelikalen Bewegung im deutschsprachigen Raum, dann würde ich sagen, passt der Evangelikalismus in die Postmoderne einfach extrem gut rein. Also Postmoderne und Evangelikalismus funktionieren einfach ganz gut, weil eben diese Protesthaltung Kern-DNA der evangelikalen Bewegung ist. Und das passt wunderbar in die digitalisierte Welt rein, wo eben Wahrheitsansprüche sich legitimieren durch, ich sage jetzt mal, durch eine Pointe, durch Reaction-Videos, durch Viralgehen, durch gegen etwas sein, durch Skandalisierung, durch Protest und so weiter. Und wenn diese Sichtweise stimmt, wenn das so ist, könnte man jetzt ja versuchen auch nachzuweisen, also ist das wirklich so, arbeiten evangelikale Predigten oder Verkündigungen oder die Diskurse im evangelikalen Raum, arbeiten die so, dass sie immer noch als Protest funktionieren und dass sie sich an Dingen abarbeiten, wäre die Frage. Genauso könnte man auch fragen, ist der Postevangelikalismus eigentlich nur eine Spiegelung dessen? Also der Postevangelikalismus, ist das eigentlich nur eine Gegenprotestbewegung? Also in dem Fall eben, dass man protestiert gegen die evangelikale Bewegung. Entsteht da eigentlich was Eigenes oder bleibt man da in der Protestbewegung drin? Ist es nur eine Spiegelung? Wäre auch eine These, die man mal verfolgen könnte. Und wenn das so wäre, dann ist für mich die Frage, wie geht man dann weiter? Also ist es wirklich so, spielt man dieses Spiel mit? Bleibt man im Protest und nimmt man dann die Erfolge mit, die Protest offensichtlich mit sich bringt? Verharrt man dann stärker in so einer Gegenkultur? Oder, und das, ich merke eben, dass diese Art, also das hat mir eben nochmal sehr stark geholfen, das zu sehen und zu sagen, das ist ganz ehrlich nicht die Art und Weise, wie ich glaube, dass Christsein toll ist und inspirierend ist. Ich sehe das in diesem Protest, dass das eine große Energie mit sich bringt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch eine Art zu glauben gibt, die besonders durch diese Protestfigur sich ernährt und daraus die Energie zieht. Aber ich möchte so nicht Christ sein. Ich glaube, dass Christsein was anderes sein kann und auch was anderes sein sollte. Und die Frage wäre aber, wie geht dann Christsein in der Postmoderne? Also wenn diese Plausibilisierungsstruktur heute tatsächlich sehr stark zu so einer Protestbewegung passt, gibt es denn dann vielleicht andere Möglichkeiten, sich in der Postmoderne Gehör zu verschaffen? Wie muss Glaube darauf reagieren? So, ich weiß es nicht. Ich vermute nicht, dass sozusagen der moderne Ansatz dann das Nonplusultra ist. Also, dass man einfach sagt, man verweigert die Postmoderne und sagt, na, wenn das so ist, wir bleiben jetzt einfach bei unseren renommierten Forschern und so in der Art. Wobei mir auf eine Weise wäre mir das sogar lieber. Also einfach, ich fände es ja dann einfach toll zu sagen, ja, dann lass uns doch wenigstens Wissenschaftskommunikation betreiben. Also lass uns die Diskurse aus der Wissenschaft, lass uns die doch verständlich für die Allgemeinheit formulieren, so ein bisschen so in dem Worthaus-Stil. Ich weiß es nicht. Aber das sind Gedanken jedenfalls, die sich für mich an diese Tagung in Loccum anschließen. Und wenn ihr mögt, dann denkt doch selber mal mit und ja, lasst mal hören, was ihr so an anschließenden Gedanken habt. Das interessiert mich auf jeden Fall. So, ich bin fertig für heute. Wir hören und sehen uns die Tage. Macht's gut.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.